Seelenfutter, Folge 76 von trauernden Lichtern und neuen Freunden. Gedichte von Helmina von Schesi und Georg Stolzenberg.
Die Träne, die Liebe geweinet, sie irrt nicht verloren umher. Sie sucht sich Bahn und vereinet sich einst dem unendlichen Meer.
Ja, das geht hier ja gleich richtig zur Sache im 76. Seelenfutter. Herzlich willkommen und hallo, liebe Freundinnen und Freunde, in aller Welt und in der Nähe, die ihr uns zuhört. Endlich geht's weiter. Zwei Gedichte, dazu zwei Bibelworte. Und wir stellen sie euch vor. Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin in Tating, Eiderstedt, und ich bin Friedemann Margor, Pastor in Husum. Wir sitzen immer noch fein in unseren Home Offices, sagt man das so?
Ich glaube, ja.
Susanne, und erzählen uns von den schönsten Gedichten, die uns über den Weg laufen. Heute zwei echte Orchideen.
Ja, das glaube ich auch. Genau, Helmina von Schesi, noch nie gehört.
Und Georg Stolzenberg ist für mich noch ein weißes Blatt.
Ja, so, und deswegen werden wir uns jetzt gegenseitig aufklären. Ich freue mich schon sehr, genau, auf das erste.
Wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer kennen beide und rollen gerade die Augen und sagen, meine Güte, wird ja auch Zeit, dass die jetzt mal kennenlernen.
Trauen die sich, so einen Lyrik-Podcast zu machen, und haben eigentlich keine Ahnung.
Haben noch nie von Helmina von Schesi gehört. Also, ja, Susanne, 1783 in Berlin geboren, 1856 in Genf gestorben. Sie ist fast zeitgleich auf dieser Welt gewesen mit Josef von Eichendorff, von dem wir letzte Woche und so vorher schon manches Mal gehört haben. Helmina von Schesi, geborene Freiin von Klenke, Dichterin, Librettistin, und jetzt kommt Journalistin, also ach, Kollegin von dir. Ja, du denkst, der nimmt dich auf die Schippe, aber es ist jedes Wort wahr. Sie ist Tochter einer Dichterin gewesen, Caroline Luise von Klenke. Und ihr Vater ist preußischer Offizier, Karl Friedrich von Klenke gewesen. Aber also bei einem Genpool, bei Geburt war sie bereits ein Scheidungskind, hat also die beiden Eltern nie zusammen erlebt, ist zeitweise bei der Großmutter groß geworden. Mit 14 hat sie ihr schriftstellerisches Debüt gegeben, mit 16 geheiratet. So war das, ne, zu der Zeit. Mhm. Also Kinderehen würde man ja heute sagen, aber so what? Eine Ehe, die allerdings auch im Folgejahr schon wieder geschieden wurde. Mit 18 nach dem Tod der Mutter geht sie nach Paris und wird dort Korrespondentin verschiedener Zeitschriften und im Alter von 20 bis 24 Herausgeberin der französischen Miszillen und legt sich richtig ins Zeug, auch politisch, wird also früh mit der Zensur in Kontakt gebracht und also richtig aufregend. 1805 mit 23 heiratet sie das zweite Mal den Orientalist Antoine Léonard de Chézy. Hat zwei Söhne mit ihm und auch die Ehe geht dann auseinander. Sie hat, glaube ich, aber ein durchaus erfülltes Liebesleben gehabt, unter anderem mit Adalbert Chamisso und anderen, die uns hier nicht ganz unbekannt sind in unserem Podcast. Mhm. Nicht nur zusammengearbeitet, mit ihm hat sie unter anderem Vorlesungen von Schlegel übersetzt aus dem Französischen ins Deutsche. Sie war mit der mit Frau Schlegel ganz eng befreundet in Paris. Ein starkes soziales und sozialpolitisches Engagement gezeigt als Journalistin, aber auch sozusagen praktisch. In den Befreiungskriegen hat sie in Lazaretten gearbeitet, später als sie nach Wien gezogen ist, sich für die Salinenarbeiter im Salzkammergut stark gemacht und mit den Mächtigen angelegt. Stand vor Gericht in Berlin, E.T.A. Hoffmann war der sie freisprechende Richter. Spannend, spannend,
ja,
spannend.
Mutig, tolle Frau.
Tolle Frau, auch schwierige Frau, auch.
Nun gut, das schließt sich ja nicht unbedingt aus.
Also ein wirklich ruheloses Leben, unglaublich viel umgezogen, Heidelberg, Frankfurt, Aschaffenburg, Darmstadt, Wien Und die Zeitgenossinnen und Zeitgenossen fanden sie irgendwie faszinierend, aber auch strange.
Anstrengend.
Mhm. Hat auch Schauspiele geschrieben, zum Beispiel das berühmte Schauspiel Rosamunde, zu dem, also nein, jetzt rede ich so, als hätte ich es gekannt, also das, zu dem Schubert den musikalischen Rahmen geschrieben hat. Und den kenne ich sehr gut und der ist wirklich sehr bekannt. Also seine Musik zum Schauspiel Rosamunde, dass das von Helmina von Scesi stammt, habe ich natürlich nicht gewusst. Sie schrieb das Libretto für Karl Maria von Webers Oper Euante. Spannend. Und ja, natürlich Gedichte. Davon hören wir gleich eins. Das heißt Trost von 1833. Und nur noch, um den Lebensbogen abzuschließen, 1852 ist sie nach Genf gezogen, in der Hoffnung, dort gute Behandlung gegen ihre drohende Erblindung zu finden. Das ist nicht einfach gewesen. Sie hat eigentlich spätestens seit dem Tod ihres zweiten Mannes, von dem sie zwar getrennt war, aber noch Geld bekam, kaum mehr über die Runden kommen können, hat eine kleine Pension für selbstständige Schriftstellerinnen in Genf bekommen. War aber schon schwierig und traurig. Wie dann auch so oft in dieser Zeit, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1833 schreibt sie das Gedicht Trost. Und es ist erschienen in ihrem Gedichtband. Und jetzt halte ich kurz fest. Susanne, sitzt du? Mhm. Herzenstöne auf Pilgerwegen. So heißt dieser Gedichtband. Herzenstöne auf Pilgerwegen. Mhm. So alleine dafür wäre ein Literaturnobelpreis drin gewesen, wurde aber 1833 ja noch nicht vergeben. Ich muss sagen, ihre Lyrik, also was ich gelesen habe, ist oft für gewogen und zu leicht befunden worden. Was ich in ihrem Gesamtoeuvre natürlich überhaupt nicht beurteilen kann, aber was ich hier gefunden habe, das hat mich derartig überzeugt, dass ich es dir und euch allen in der Welt heute vorstellen will. Trost. Und können Worte nicht fassen das Leid, das die Seele durchbohrt, und irrt dein Fahrzeug verlassen, den Stürmen ein Spiel hier und dort, und trauern in Wolken die Lichter, die Augen der himmlischen Huld, und ballen Wolken sich dichter, Geduld, bange Seele, Geduld. Die Träne, die Liebe geweinet, sie irrt nicht verloren umher. Sie sucht sich Bahn und vereinet sich einst dem unendlichen Meer. Und hin zum Meere geronnen, als Perle drin wogt sie und flicht sich hell in der Kränze der Wonnen der Liebe, die wandeln im Licht. Trost von Helmina von Scesi.
Ach ja.
Jetzt kommst du.
Ja. Ich habe es ja schon lesen dürfen. Wir schicken uns ja immer gegenseitig die Gedichte. Und ich fand es schon beim Lesen. Also tatsächlich ging es mir so, dass ich jeden Vers zweimal lesen konnte. Oder nicht jeden, aber doch einige davon, weil es so dicht ist und so. Ah ja, die Worte sind so kräftig und so kraftvoll, ja, und trotzdem zum Schluss so fein und so, ich kann das, es ist schwer in Worte zu fassen. Also ich muss wirklich sagen, von alleine alleine die Sprache, der Duktus von ihr hat mich völlig überzeugt. Also als zu leicht empfunden, ich kann das ebenfalls überhaupt nicht beurteilen, weil ich Helmina von Scesi nie gelesen habe und auch sonst nichts von ihr kenne, außer dem, was du mir jetzt oder uns jetzt hier vorgestellt hast. Aber das ist wirklich eine Perle. Und so. Als Perle drin wogt sie und flicht sich hell in die Grenze der Wonnen. Also das ist, find ich, wunderschön. Wunderschön, ja.
Also und wenn sie sonst nur Murks geschrieben hätte,
was wir ja nicht beurteilen können. Aber was selbst dann hat, wäre, ja, das, mich, wäre das
so,
richtig gut.
Ja. So, trotzdem müssen wir heute von ihr reden. Ich habe ein paar Gedichte von ihr gelesen, nicht nur dieses. Also als ich auf sie gestoßen bin und habe manches Schöne gefunden, aber das ist für mich herausragend.
Ja.
Das ist herausragend. In dieser, in diesem doppelten Ansatz, also zwei große Strophen, und sie sind sich ja wirklich sehr unterschiedlich, stehen sich gegenüber. Die erste Strophe, ich finde, ist unglaublich, wie es anfängt. Also sie setzt an auf einen Strom, der schon da ist.
Ja.
Und können Worte nicht fassen, das Leid. Mit und, Susanne, sie beginnt also sozusagen einen Satz, der mittendrin anfängt.
Ja, genau.
Und können Worte nicht fassen, des Leides die Seele durchbohrt und irrt dein Fahrzeug verlassen. Also als wäre die Musik schon immer im Raum und sie fängt plötzlich an mitzuspielen.
Ja.
Das finde ich unglaublich packend. Wobei das eigentlich das falsche Wort ist. Also gewinnend. So, ich bin sofort reingerutscht. Es ist nicht laut, es ist nicht dramatisch, sondern es ist einfach kunstvoll. Schwupp, sie hat mich. So, das fand ich ja schon mal großartig. Es baut sich also auf ein großes Bild der Trauer und der Verzweiflung und der des Durchgeschütteltwerdens in diesem Wolken und Kraft, die auf einen da so einschlägt, und es endet mit Geduld, bange Seele, Geduld. So, das ist ja schon mal ein tolles Ding, wie es sich sozusagen aus dem Nichts aufbaut, ganz intensiv und lastvoll wird und in die Geduld ruft. Und im zweiten Teil, Susanne, es ist dann ja eine einzige Transformation dieser schweren Kraft, die sich verwandelt in ein mystisches Trostbild, die Träne, die sich ins unendliche Meer ergibt. Also das ist ein ganz starkes religiöses Motiv. Also sie fließt in die Unendlichkeit und wird Teil in die Ewigkeit, in die Unendlichkeit, also in das sozusagen Unbegrenzte, und ist Teil davon. Und dann in diesem Bild, die Träne im Meer, entsteht da diese Perle. Und die Liebe fließt ins Meer der Ewigkeit hinein und gerinnt in diese wunderschöne Figur, ein Lichtkranz der Liebe aus Perlen, die in, also was für ein kunstvolles, sich eigentlich immer wieder nach oben schraubendes, helles, tröstliches Bild.
Ja, genau.
Die Überschrift verspricht nicht zu viel.
Nein, finde ich auch. Und es ist so wunderschön, dass die Träne sich eben in dieses unendliche Meer ergießt und trotzdem noch sichtbar bleibt, weil sie als Perle gerinnt. Ja, sie ist dann trotzdem immer noch. Also man sieht, man kann ihr so richtig zusehen, wie sie sich wieder nach oben schraubt und Teil dieses Wellenkranzes wird. Ja, ganz schön. Immer noch trotzdem, also immer noch im Einzelnen erkennbar. Und trotzdem Teil des Ganzen. Ja, herrlich. Beide Strophen sind wunderbar. Und ich, wie gesagt, ich meinte das tatsächlich wortwörtlich, dass ich jeden Vers zweimal gelesen habe, weil ich ihn wirklich schön fand. Und ihre Geschwindigkeit, das Ganze, dadurch, dass es mit dem Und beginnt und sofort mitreißt, hat ja am Anfang auch eine ziemliche Geschwindigkeit. Man liest das relativ schnell und dann muss man es nochmal lesen, um zu wissen, wer jetzt hier eigentlich nochmal mit wem und warum. Und dann
schade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Gute ist, wir hören es ja gleich nochmal.
Wir hören es gleich nochmal, genau. Und natürlich können wir auch jedem ja nur empfehlen, es dann doch nochmal nachzulesen. Wunderschönes Gedicht von Helmina von Schesi. Herrlich.
Die übrigens manchmal auch Wilhelmina genannt wird, aber hier Helmina heißt.
Mhm.
Schön, schöner Name. Sag mal, welches Bibelwort kannst du denn dazu stellen, dass es diesen Weg von Last in Trost mitnimmt?
Ja, das ist ja für mich immer meine besondere Herausforderung, so ein bisschen bin ich der Heiligen Schrift ja näher gekommen jetzt durch die Seelenfutterfolgen, 75 Folgen, 75 Gedichte, die wir herausgesucht haben und 75 Bibelworte. Und ich nicht, dass ich die Schrift wirklich gut kennen würde, aber die eine oder andere Stelle kenne ich und ich bin fündig geworden.
Im 76. Mal. 76 Mal durch die Schrift blättern ist wirklich, das ist richtig gut.
Ja, und genau. Und ich versuche dann auch wirklich so viel wie möglich mitzunehmen und darüber zu lesen. Und bin fündig geworden, 1. Korinther 1, Vers 5, der Korintherbrief. Und darin schreibt Paulus, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Und das ist für mich so ein bisschen das, was dieses Gedicht ausmacht, der Anfang, wo sie einen so mitreißt und können Worte nicht fassen. Das Leid, das die Seele durchbohrt, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen. Wir natürlich haben wir alle auch viel erlebt und erleben auch viel und werden gebeutelt, aber wir werden eben auch reichlich getröstet durch Christus und durch vor allen Dingen auch durch das, was er für uns getan hat. Und das ist für mich so ein bisschen das tröstliche Ende zum Schluss. Ja. Und pflicht sich hell in die Grenze der Wonne der Liebe, die wandelt im Licht. Der unendlichen Liebe eigentlich von Jesus Christus. Ja.
Wunderschön, genau. Also das ist die Liebe, auch die Träne, die Liebe geweinet. Also auch die Leiterfahrung ist eine Verbindung in der Liebe. Und in dieser spirituellen Dimension verbindet sich das dann mit der Liebe, die aus Christus kommt. Das ist sehr schön. Hm. Ach, 76 Mal Volltreffer. Dazu. Ja, super. Dankeschön. Helmina von Chesi, Trost. Und können Worte nicht fassen, das Leid, das die Seele durchbohrt. Und irrt dein Fahrzeug verlassen, den Stürmen ein Spiel hier und dort und trauern in Wolken die Lichter, die Augen der himmlischen Huld und ballen Wolken sich dichter. Geduld, bange Seele, Geduld. Die Träne, die Liebe geweinet, sie irrt nicht verloren umher. Sie sucht sich Bahn und vereinet sich einst dem unendlichen Meer. Und hin zum Meere geronnen, als Perle drin, wogt sie und flicht sich hell in die Kränze der Wonnen der Liebe, die wandeln im Licht. Ach, schön. Ach,
ja, wunderschön.
Es wird ja fast pathetisch, wenn ich das lese, aber es ist nicht pathetisch. Es ist einfach tief und schön. Ach. Hm. Ah. So.
Ja, da könnten wir eigentlich Schluss machen, machen wir aber nicht. Sondern, nee. Ja, wir setzen immer noch.
Dann geht Susanne los und sucht dazu ein zweites Gedicht aus. Und was du da gefunden hast, ist echt. Ein Skandal, ist ein Hammer.
Ja, ein Skandal. Es ist auf jeden Fall ein Hammer. Ja, ich fand auch. Also mir war klar, ich wollte etwas. Also ich, das ist so kunstvoll. Ich wollte nichts haben, was sich dem in irgendeiner Art und Weise in den Weg stellt oder versucht, damit zu konkurrieren. Ja, oder sondern ich wollte ganz bewusst einen Gegenentwurf dazu zu stellen. Etwas schlichteres, etwas. Ja, wie soll ich das sagen? Ein bisschen prosaisches, das nicht ganz so wortgewaltig ist, weil ich finde schon, dass man Helmina von Chesi genießen muss und auch ihr auch Raum geben muss, also diesem Gedicht auch Raum geben muss. Und bin dann fündig geworden bei Georg Stolzenberg. Und wer ihn nicht kennt, nicht schlimm. Ihn kennt, glaube ich, kaum einer.
Noch.
Noch, genau. Aber das Spannende an ihm, daran arbeiten wir beide gerade, aber wirklich das Spannende an ihm ist nicht unbedingt er selber und seine eigene Biografie, obwohl ich die nicht kleinreden möchte, sondern die lyrische Bewegung, die er, der er angehört hat. Er war nämlich Teil einer lyrischen Bewegung, die ganz kurz aufgeflammt war im 19. Jahrhundert und dann in Vergessenheit geraten ist und 2013 wieder etwas hervorgeholt worden ist von Robert Wohleben, aber dazu gleich mehr. Georg Stolzenberg ist 1857, also ein Jahr nach dem Tod von Helmina von Chesi, in Berlin geboren worden.
Nein.
Ja, als Sohn des Gründers und Obermeisters der Bäckerinnung Germania. Und das ist auch so ungefähr
also
alles.
Also ich muss jetzt hier gerade mal, also ich habe jetzt einen ganz kleinen strategischen Vorteil, weil ich den Text gelesen habe vorher und aber nichts von Stolzenberg weiß und auch nicht nachgeguckt habe. Und dass der Mitte des 19. Jahrhunderts geboren ist, kann ich nicht fassen.
Das ist so.
Leute, haltet diese Jahrestag und gleich hört das Gedicht. Krass.
Das ist wirklich krass. Und 1941 starb er. Und wie gesagt, das Einzige, was ich so ein bisschen über ihn weiß, ist, sein Vater war Obermeister der Bäckerinnung Germania in Berlin. Er selber, also Georg Stolzenberg, war Klavierlehrer und Komponist, hat auch mehrere Gedichte zeitgenössischer Dichter, die wir auch hier zum Teil schon vorgestellt hatten, vertont. Und mehr habe ich aber definitiv biografisch nicht zu ihm gefunden, bis auf die Tatsache, dass er eben auch dichtete. Und zur Dichtung kam er über Arno Holz. Und Arno Holz ist einer der bekanntesten Vertreter, vielleicht aber auf jeden Fall einer der Vertreter des lyrischen Naturalismus. Ende des 19. Jahrhunderts. Wir erinnern uns, die Naturwissenschaften hatten Hochkonjunktur und dem versuchte mindestens Arno Holz und einige andere Rechnung zu tragen, indem sie beobachten wollten und genau schildern wollten, was sie sahen. Und im 19. Jahrhundert sah man eben nicht nur Schönes, sondern auch viel Dreck, viel Elend, gerade in Berlin, viel Armut, viel Klassenkampf. Und darüber schreiben Dichter des Naturalismus. Und zur Begegnung zwischen Stolzenberg und Arno Holz kam es auf Initiative von Robert Reß, der ebenfalls dann ein Holzschüler, so nannte man das dann, wurde. Gesangslehrer, hat Klavierstunden genommen bei Stolzenberg und hat dann die beiden miteinander bekannt gemacht, weil er dachte, das passt doch. Stolzenberg, der die neuzeitlichen Gedichte zum Beispiel von Richard Demel vertont hat und eben Arno Holz, der sozusagen versucht hatte, so eine kleine Schule zu gründen, Leute an sich zu binden und mit ihnen über Gedichte zu debattieren. Und das taten sie dann auch. Arno Holz hat ein sogenanntes Regiment Sassenbach gegründet. Das klingt furchtbar. Der Name rührt aber von dem Verleger Julius Sassenbach, der die Gedichte von Arno Holz und seinen Schülern herausgegeben hat. Und das Regiment Sassenbach, das Arno Holz gegründet hatte, hatte eine ganz klare Mission, die Erneuerung der deutschen Lyrik. Nicht mehr und nicht weniger. Schluss mit den überkommenen Formen, Schluss mit den Reimschemata, Schluss mit dieser überhöhten Sprache. All das sollte zu Ende sein. Freie Verse, schlichte Sprache. Ganz wichtig war auch das Setzen, die Zeilen nicht mehr linksbündig, sondern zentriert gedruckt. Und damit wollten sie sozusagen eine Revolution der Sprache anführen. Fünf Männer hatte er um sich geschart, darunter eben auch Georg Stolzenberg. Und man hat sich zusammengesetzt und wirklich wie in einer Schreibschule debattiert, gerungen um jede einzelne Zeile, um jeden Vers. Und das Ganze ist dann auch in einer konzertierten Aktion veröffentlicht worden. 7 Gedichthefte im Verlag dieses Julius Sassenbach zwischen Ende 1898, Anfang 99. 2 davon von Holz, 2 von Stolzenberg und 2 von einem anderen Schüler oder also, ich weiß nicht genau, noch 3 von einem anderen Schüler. Und es war ganz, ganz spannend. Sie haben schon eine große Aufmerksamkeit erregt, aber um es kurz zu machen, erfolgreich war dieser Putsch nicht. Arno Holzschule geriet dann relativ schnell in Vergessenheit. Aber nun, 2030, hat Robert Wohlleben im Verlag Reinecke und Voss die Texte nochmal ediert und kommentiert. Und dadurch bin ich überhaupt auf sie gestoßen. Und ich kann sagen, nicht alles ist lohnenswert. Aber das Gedicht, das ich für uns heute mitgebracht habe, ich finde, das passt sehr schön zu Helmina von Cesi, obwohl es so völlig anders ist. Und es trägt den Titel »Ich schlendere den Kanal entlang«. Ich schlendere den Kanal entlang, die Lippen zusammengekniffen. Bande, alle, ich, du, er, sie, es, Automaten gefüllt mit Bosheit. Auf dem Wasser in jedem Wellenring eine wilde Ente. Sie schwimmen heran. Ich füttere sie. Wir schließen Freundschaft. Georg Stolzenberg. So. Was sagst du?
Also ich bin immer noch sprachlos und ringe mir jetzt hier Worte ab. Lyrischer Naturalismus. Also ich hätte gedacht, das ist Postmoderne. Mhm. Ich habe gedacht, das ist irgendwo in Berlin oder Hamburg im Jahr 2020 oder 2021 entstanden. Das finde ich extrem aufregend. Also wir haben ja aus dieser Schule schon mal uns mit Peter Hille beschäftigt. Mhm. Der ja auch, finde ich, sehr geschlankt und gesandstrahlt irgendwie seine Texte. Das ist
ein schönes, sehr schönes Bild. Sehr schönes
aber
Bild,
hier Bande, ja. Alle, ich, du, er, sie, es, mhm. rausgeworfen, gerufen, nichts reimt sich, nichts fließt. Ja. Es ist wirklich eine ganz aufgeraute Betrachtung und aufregend. Ich bin fasziniert, Susanne, von diesem Text und diese Wendung am Ende, also wie jemand so also zusammengekniffen und irgendwie getrennt und im Brass steht und dann mit wilden Enten Freundschaft schließt, das ist großartig.
Ja, das fand ich auch. Das tatsächlich fand ich das auch. Das ist genau das, was man ja vielleicht auch oft beobachtet. Diese Menschen mit verkniffenen Gesichtern, die an einem vorbeihasten. Und dann kommt diese Wendung. Sie drehen sich um und erblicken etwas, ein Ente, ein paar Tauben, irgendwas. Und genau, dann löst sich das so auf. Also man spürt diese Entspannung zum Schluss. Ich finde auch, dass er das sehr schön gemacht hat. Und gerade in dieser holzschnittartigen Art, diesem rohen, rauen, diesem nicht kunstvollen, überhaupt nicht überladenen, da gibt es da ist kein einziges Wort zu viel, ja. Ich finde auch dieses Automaten gefüllt mit Bosheit, was auch immer, wer auch immer, ist auf jeden Fall schlecht. Bande, alle. Und dann plötzlich auf dem Wasser in jedem Wellenring eine wilde Ente. Plötzlich kommt so eine Betrachtung daher. Er ist nicht mehr in dieser Wutschleife im Kopf, sondern nimmt nur noch wahr, was dann passiert. Wir schließen Freundschaft zum Schluss. Geht über die reine Betrachtung hinaus. Ist schön.
Ja, also da
versöhnt sich dann auch mit dem Tag.
Genau, es ist ein Versöhnungsmotiv. Es ist also eine Vereinigung oder wieder ein sich zusammenfinden mit der Umwelt, während es am Anfang eben überhaupt nicht zur Verfügung stand. Was mich irritiert, ist das Schlendern. Weil eigentlich alles andere in dem ersten
ist
Teil
zackig, ja.
Ist hart und die Automaten, also das finde ich auch großartig, in dieser, wenn ich es in diese Zeit einordne, dieser Naturalismus, der die Härte auch des Erwerbslebens und des Miteinanders und der sozialen Kälte und das wirklich nicht mehr weggucken will und kann. Mhm. Und dann werden Menschen zu Automaten, also zu mechanisch funktionierenden Geräten, die mit Bosheit gefüllt sind und das irgendwie rausspucken. Wahnsinn.
Ja, ich fand's auch. Ich fand's auch gerade zu dem Text vom Anfang eigentlich so wunderbar. Und ich finde die Idee, daraus sozusagen eine konzertierte Aktion zu machen und die Sprache in so eine ganz neue Zeit zu führen und zu sagen, weg mit allen Konventionen, weg mit all dem, was wir gekannt haben und hin zu dem, was wahr und echt ist, was uns jeden Tag auf der Straße begegnet. Das fand ich schon aufregend. Ja,
ja, extrem mutig, ruppig. Also im Grunde genommen, am Anfang bellt er die Zeilen nur so raus. Ne?
Genau, finde ich auch. Ja, genau.
Bande, alle, ich, du, er, sie, es.
Ja, genau.
Es ist,
und dann wird es plötzlich ruhiger. Das finde ich. Ich finde auch, dass er die, also man hat das, genau, der Anfang wird fast gebrüllt und dann wird es plötzlich leise. Also ganz so ein bisschen lapidar. Dann kommt das Schlendern. Ja, ach ja, auf dem Wasser, in jedem Wellenring. Eine wilde Ente. Schau mal einer an. Ja, und du hast uns ein Bibelwort dazu gestellt. Da bin ich auch sehr gespannt.
Ich muss aber noch mal sagen, also ja, bitte. Das Großartige an dieser Wendung ist, also dass da eine Weichheit kommt, in der eine Begegnung entsteht. Diese Enten würden nicht auf diesen Wutbolzen zuschwimmen, wenn er sie nicht sehen würde und irgendwas in seinen Augen sich verändert. Und dann schwimmen sie heran und das macht ihn wirklich weich. Und dann füttert er sie und dann entsteht Freundschaft. Das ist, also was da in diesen Momenten zwischen den Enten und diesem Mann passiert, ist wirklich ein kleines Friedenswunder. So.
Mhm. Ja.
Da wird, oder ein Schalter umgelegt, wirklich was ganz Neues möglich. Das ist toll. Ich habe dazu ein Bibelwort gefunden, das nun wiederum, Susanne, so ein bisschen konventionell daherkommt. Ich finde es aber großartig dabei. Also Psalm 23, das kennen jetzt 19 von 20 unser Hörer, der ist mein Hirte und so weiter. Und da kommt diese bekannte Zeile drin vor, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und ich wollte dieses Wort hier mitbringen, weil es einmal dieses Motiv der Feinde hat, also des fremden, harten Gegenüberseins und dann das Füttern im Motiv, also dass sich dort an den Enden ereignet, ist hier sozusagen gedreht, Gott nährt mich und er versorgt mich und er gibt mir das, was ich zum Leben brauche. Also Brot und Wein und Seelenfutter. Das ereignet sich an dem Tisch im Angesicht der Feinde. Also diese Härte der Welt und diese das Grobe und sich nicht finden können, ist nicht ausgeklammert, sondern ist in diesem kleinen Bild enthalten. Und das müssen wir ja auch in dem Gedicht von Stolzenberg in dem Nebeneinander aushalten.
Ja, sehr schön. Ja, das passt ganz, ganz wunderbar. Dann lese ich Stolzenberg noch einmal dazu.
Ja, bitte. Ja.
Das ist okay. Und das ist tatsächlich, das ist, da ist alles, da folgt alles ganz dicht. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt oder umgekehrt, zu Tode betrübt und himmelhoch jauchzend. Ja. Ich schlendere den Kanal entlang, die Lippen zusammengekniffen. Bande, alle, ich, du, er, sie, es. Automaten gefüllt mit Bosheit. Auf dem Wasser in jedem Wellenring eine wilde Ente. Sie schwimmen heran. Ich füttere sie. Wir schließen Freundschaft.
Seelenfutter,
Folge 76.
Also, Leute, einmal diese wunderbare Helmina und dann dieses grob geschnitzte, großartige Wortstück von Georg Stolzenberg. Ach, also, ich hoffe, euch hat das auch so Spaß gemacht. Ich finde, das war eine wunderbare Reise ins vergangene Jahrhundert mit allem, was da zu bieten ist. Wenn ihr uns was schreiben möchtet, seelenfutter@ kirche-husum.de, auch wenn ihr empört seid über solche Bitte, Gedichte. Meldet euch. Wir wollen es lesen.
Genau. Ja, aber wir lernen so viel kennen. Das ist tatsächlich ganz toll. Also ich muss selber sagen, mir erschließt sich ein ganz neuer Kosmos mit unserem kleinen Projekt hier.
Wir sollten eine 77. Folge verabreden.
Ich glaube Susanne. Auch. Ja, komm, wir verabreden uns zur
77. Und ja. Wenn ihr dabei sein wollt, in einer Woche geht's weiter.
Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.